Ja, überall auf der Welt wird in diesen Tagen und Wochen diese Geschichte gelesen. Und viele Menschen, die sonst nicht in die Kirche gehen, hören diese Geschichte. Manchmal kennen sie auch schon ein bisschen auswendig oder manchmal hören sie ganz neu. Und es ist immer wieder eine Geschichte, die Menschen ja auch bewegt, auf unterschiedliche Weise. Aber das, was eben passiert ist, dass überall auf der Welt diese Botschaft verkündigt wird. Und ich finde es großartig auch, dass wir heute wieder so miteinander diesen Gottesdienst feiern können und dass wir das auch so gemeinsam tun können mit unseren vietnamesischen Geschwistern, mit euch, den russischsprachigen Geschwistern, weil das ist für mich wirklich auch ein Ausdruck für das, was Reich Gottes ist und was Reich Gottes ausmacht, nämlich, dass es eine Kraft gibt, die in der Lage ist, auch über Grenzen hinweg Menschen zueinander zu bringen. Wir treffen uns jetzt, also Suong und Alexandra und ich, wir treffen uns jetzt so einmal im Monat, um miteinander auch zu beten und uns ein bisschen auszutauschen, aber auch geistliche Gemeinschaft zu haben. Und das ist auch ein Ausdruck dafür, dass wir eben hier nicht nur Räume vermieten, wo ihr euren Gottesdienst feiert und wo ihr euren Gottesdienst feiert, sondern wir wollen auch deutlich machen, dass wir miteinander Reich Gottes bauen, miteinander diese wunderbare Geschichte verkündigen, die wir gerade auch gehört haben. Dem Lukas war es ja wichtig, so lesen wir es dann auch zu Beginn seines Evangeliums, ihm war es ja wichtig, genau auch festzuhalten und zu beschreiben, was das denn ist mit dieser Lehre von diesem Mann aus Nazareth. Es gibt ja dieses lukanische Geschichtswerk dann, also das Evangelium und die Apostelgeschichte, und er versucht eben darin, oder was heißt er versucht, er beschreibt eben darin, was das Evangelium ist mit dem Mann aus Nazareth und was es dann auch bewirkt hat. Und wie gesagt, für ihn war es wichtig, das auch genau zu machen. Und deswegen, wir haben es ja gerade gehört und damit haben wir uns am letzten Sonntag ja auch beschäftigt, beschreibt er das so am Anfang eben in der Zeit, da der Kaiser Augustus eben da auf dem Thron saß. Und er macht das nicht einfach, um ein Datum festzumachen. Dazu dient eher hinterher Quirinius, der Statthalter in Syrien war. Aber Augustus ist für Lukas eben so eine Gegenbewegung zu dem, was wir hier in der Krippe sehen. Denn Augustus, er war auch, wir haben ja letzte Woche darüber auch nachgedacht, war auch jemand, der sich als Heiland, als Friedefürst verstanden hat. Menschen damals, die Zeit und die sein Wirken beschrieben haben, haben gesagt, jetzt beginnt eine neue Zeit. Mit diesem Mann, dem ersten Kaiser, beginnt etwas Neues in der Welt. Und Lukas hat dem eben auch diesen anderen Friedefürsten entgegengesetzt, der so ganz anders in diese Welt kommt. Also von daher war es für Lukas schon wichtig, das auch einzuordnen. Und dann lesen wir ja bei ihm, und das ist bewegend, man könnte auch sagen programmatisch, dann lesen wir bei ihm, dass die ersten Hörer oder Empfänger dieser Botschaft, die Hirten auf dem Felde waren. Das waren die Ersten, die von dieser Geburt etwas mitbekommen haben. Und letzte Woche hatte ich auch gesagt, also die Hirten stehen zum einen dafür, das Evangelium ist zuallererst für die Armen da. Die Armen, das sind die, um die sich Gott in besonderer Weise dann auch müht und kümmert. Und deswegen hören sie auch zuerst das Evangelium, die frohe Botschaft. Und die Hirten sind auch die wachsam sind, die aufmerksam sind mitten in der Nacht. Wir sind ja oft ziemlich verpennt. Ich meine, nachts schlafen wir, das ist auch irgendwie gut so. Aber es gibt ja auch Leute, die stehen morgens auf, aber pennen irgendwie geistlich weiter. Die Hirten stehen dafür, dass sie wach waren und in Erwartung waren. Und dann, der dritte Punkt ist natürlich, der in Israel immer anklingt, wenn es um den Hirten geht, dass im Hintergrund so der König David, also der König schlechthin so aufleuchtet. Denn David ist ja der von der Herde weggeholt wird, um das Volk dann auch zu weiden. Und gute Leiterschaft, und das macht Lukas auch damit deutlich, gute Leiterschaft hat immer in sich so dieses Hirtenbewusstsein. Und Jesus sagt ja hinterher auch, ich bin der gute Hirte, weil ich lasse mein Leben für die Schafe. Also so ordnet Lukas dann diese Geschichte ein und sie beginnt dann eben mit dieser Verkündigung. Und das, was wir dann lesen, nachdem uns gesagt wurde, dass es zu den Hirten ging, Und des Engel Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so eine Erfahrung gemacht hat, so eine Erscheinung bei Nacht, so dass ein Engel kommt und die Klarheit des Herrn aufgeleuchtet ist. Im Griechischen, Lukas benutzt hier den Begriff Doxa. Und Doxa ist eben, Luther hat es dann so übersetzt mit Klarheit, aber Doxa, der Begriff meint eigentlich so eher Herrlichkeit und Glanz. Also die Hirten saßen da beieinander mitten in der Nacht, haben bestimmt auch mit dem Schlaf gekämpft und auf einmal umleuchtete sie diese Herrlichkeit, dieser Glanz. Und das muss schon beeindruckend gewesen sein. Wenn man sich jetzt allerdings den hebräischen Begriff dafür anguckt, also im griechischen Doxa, im hebräischen Kavod, dann ist der Schwerpunkt, und kann man auch richtig so sagen, der Schwerpunkt ein bisschen anders, denn Kavod meint nicht so Herrlichkeit und Glanz, sondern Kavod ist eher so die Gewichtigkeit und das Schwere, das Beeindruckende. Also Doxa ist so das Faszinierende und Kavod ist so das Beeindruckende. Und eigentlich, wenn wir über diesen Text nachdenken, und wir sehen das ja auch, waren die Hirten nicht nur irgendwie fasziniert, sondern sie waren tief beeindruckt. Ich hatte jetzt vorgestern ein Gespräch mit einer Mutter, die war vorletztes Jahr, waren wir ja im Friedrichstadtpalast, haben uns so die große Show dort angeguckt und sie war mit ihrer Tochter da dann auch mit. Und sie sagte dann zu mir, also ihre Tochter redet heute immer noch so davon. Ich sage, will sie jetzt auch tanzen oder so? Nee, das nicht, aber so dieses Wunderbare, dieses Herrliche, diese ganzen Lichter und. Das ist Doxa. Also man ist fasziniert und irgendwie hin und weg, aber das Eigentliche, was eben Herrlichkeit meint, ist eben mehr das, was vom Hebräischen, von Kavod herkommt. Es ist beeindruckend. Und die Hirten auf dem Felde, die waren dann auch schwer beeindruckt. Und dann lesen wir ja weiter, dass dieser Eindruck sich wirklich dann auch ausgedrückt hat in ihrem Leben. Man kann das so ein bisschen nachvollziehen, weil diese Beeindruckung der Gegenwart Gottes kommt in der Bibel ja häufiger vor, zum Beispiel bei der Berufungsgeschichte des Jesaja. Er steht dann dort auch vor dem Thron und sieht die Engel, die Cherubim und die Seraphine und die singen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott Zebaoth. Alle Lande sind seiner, und wir übersetzen dann, Luther hat übersetzt, ehrevoll, aber da steht auch, alle Lande sind voll seiner Kavod. Das ist das, was Jesaja sieht. Und dann im nächsten Schritt hören wir Jesaja, oder reagiert Jesaja auf das, was ihm da begegnet und was ihn so beeindruckt. Und er sagt, wehe mir. Nicht großartig und super und nächstes Jahr kaufe ich mir wieder eine Karte und gehe dorthin, das muss ich mir nochmal angucken, es ist einfach faszinierend, sondern er sagt, wehe mir, ich bin ein Mensch unreiner Lippen und wohne in einem Volk unreiner Lippen. Und das ist das, was passiert, wenn Menschen etwas von dieser Kavod mitbekommen. Nicht, dass sie einfach fasziniert sind und sagen, ist ja großartig, mehr davon, sondern dass sie wirklich beeindruckt sind und sagen, wehe mir, ich vergehe. Und die Reaktion der Hirten auf dem Feld war ja auch genauso, sie fürchteten sich sehr. Sie bekamen es mit der Angst zu tun. Weil, das ist immer wieder das, was auch passiert, der Mensch vor dem, was übermächtig ist, ihn oft ängstigt. Weil man weiß ja nie, und das kann man das auch psychologisch, tiefenpsychologisch auch durchbuchstabieren, man weiß ja nie, was passiert, wenn mir Größe begegnet. Aber wenn man die Bibel liest, geht es nochmal um etwas anderes. Und das will ich euch mal kurz zeigen. Und dazu brauche ich zwei Freiwillige, Elfie und Alexander. Einmal zu mir kommen, bitte. Du wolltest dich auch freiwillig melden, oder? Ja. Ja, er macht schon genau richtig. Bleib du mal hier. Und du bleib mal hier. Also ich bin ja, du musst ein bisschen weiter gekommen, rüberkommen. Also ich bin ja ein nicht nur notorischer Händeschüttler, sondern auch Menschenumarmer. Nicht wahr?
Ja.
Und die beiden sehe ich ja nun wirklich öfters hier und begrüße die ja oft und begrüße sie auch immer mit einer Umarmung. Und jetzt achtet mal auf die Elfi, wenn ich sie begrüße. Aha. Habt ihr es gesehen? Und dann begrüße ich auch den Alexander. Habt ihr es gesehen? Wo war der Unterschied? Und?
Du bist nicht auf die Zehen.
Sage mal, ich danke euch. Also wir machen uns ja auch immer ein bisschen lustig, bei Elfi ist ja immer so süß, kennt ihr das? Und meine Frau hat es natürlich gleich erkannt, der wird sich ja nicht strecken, sondern der holt den Alexander zu sich runter. So sind Männer. Kavot ist das, was uns beeindruckt und was auch Angst machen kann. Aber die eigentliche Herausforderung bei Kavot ist, dass sie uns in Bewegung versetzt. Weil, wenn wir dem Großen begegnen, dann haben wir immer, keiner denkt ja, zum Glück bin ich so klein, weil hier unten, wenn was runterfällt, bin ich schneller auf dem Boden oder keine Ahnung was. Wenn wir vor dem Großen stehen, dann setzt uns das eigentlich immer in Bewegung. Es sei denn, man ist ein bisschen verkorkst, dann versucht man, das Große zu sich herunterzuholen. Das hat nichts mit Verkorkst zu tun, das hat etwas mit dem Evangelium zu tun. Weil was meint ihr eigentlich, warum da ein Kind in der Krippe liegt? Also das Große ist nicht nur das, was uns Angst machen, macht, das auch. Aber das Große ist das, was uns in eine Bewegung versetzt. Weil wir irgendwie merken, als kleine Menschen dann, ja, irgendwie, es könnte noch mal anders sein. Es könnte noch mal mehr, es könnte noch mal größer sein. Als Jesaja dann vor diesem Thron sieht und die Heiligkeit und die Herrlichkeit und die Wuchtigkeit, die Schwere Gottes sieht, dann weiß er genau, er ist ein Leichtgewicht. Also nicht umsonst teilen wir beim Boxen auch Gewichtsklassen ein. Weil das ist nicht ganz fair, wenn einer mit 120 Kilo gegen jemanden kämpft, der nur 60, 70 Kilo hat. Das haut nicht hin. Also es ist immer das Kavot, das Gewichtige, ist immer etwas, wo der Mensch auch entdeckt, es gibt nochmal eine andere Möglichkeit. Und das ist das, was Jesaja entdeckt und das ist das, was die Hirten auf dem Felde sehen. Sie sehen die Herrlichkeit Gottes, Doxa oder Kavot, und sie bekommen es mit der Angst zu tun, weil sie merken, ich bin zu wenig, weil sie merken, das Große, das kann mich auch irgendwie mit einem Schlag vernichten. Und dann sprechen die Engel, reden die Engel in diese Situation hinein und wir kennen die Geschichte ja und der Engel des Herrn trat zu ihm und die Kavot leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Ja, die Herrlichkeit Gottes, das ist der Begriff, der hier auch benutzt wird, die Herrlichkeit Gottes, die kann schon mal zu Phobien führen. Und oft, wenn man in Gemeinde reinguckt, sind da viele Menschen, die so ihre Phobien haben. Zum einen, weil die sich dort zu Hause fühlen, aber oft auch, weil in der Gemeinde erstmal Ängste entstanden sind. Zum Beispiel vor einem Gott, der genau hinguckt, was du machst und am Ende des Tages auch ein Resümee zieht. Und diese Phobien, die führen immer in Enge hinein, die führen immer dazu, dass wir versuchen, das, was uns Angst macht, irgendwie zu bändigen, irgendwie in die Hand zu bekommen. Das, was uns Angst macht, ist oft das, was uns eben auch zwanghaft werden lässt. Und das lesen wir dann hier in dieser Geschichte auch. Und das ist eben der griechische Begriff, der hier benutzt wird. Die Hirten auf dem Felde, die bekamen eine Phobie. Die kam es echt mit der Angst zu tun. Und nicht einfach nur mit Angst, sondern mit sehr großer Angst. Das wird auch nochmal wiederholt. Und das ist oft das, was Menschen ja auch haben, wenn sie irgendwie etwas von Gott hören, wenn ihnen Gott begegnen soll, dass sie es mit der Angst bekommen. Und frag mal den Alexander, der ist ja jetzt nochmal irgendwie anderthalb Köpfe größer als ich, wenn er Menschen begegnen will. Willst du Menschen Angst machen mit deiner Größe? Will er nicht. Macht er aber mitunter. Jetzt, ne? Ja, ich erlebe das ja auch, jetzt bin ich ja gegen ihn eigentlich ein bisschen zurückgeblieben, aber ich erlebe das ja auch oft. Das Große wird als ängstigend empfunden und man fragt sich, aber warum denn? Ich will dir doch gar nichts tun. Und können wir uns vorstellen, dass Vater im Himmel genauso empfindet, wenn er uns sieht oder die Menschen sieht und sieht, wie sie sich vor ihm ängstigen und fürchten und sagt, ich will euch doch gar nichts tun. Hier in dieser Weihnachtsgeschichte begegnet uns eben auch dieses Phänomen. Und das Evangelium hält dann einen anderen Weg für uns bereit, als dass wir versuchen, das, was uns ängstigt, irgendwie zu fangen und zu bändigen, irgendwie zu zwingen und dabei zwanghaft zu werden. Und viel an Frömmigkeit, oder oft ist Frömmigkeit bei uns auch etwas, womit wir Gott zwingen wollen. Ich habe doch viel Gutes getan, lieber Gott, jetzt musst du mich doch segnen, oder? Ich habe mich doch benommen, ich bin doch in Gottesdienst gegangen und. Jetzt musst du doch, oder? Das ist einfach auch der Versuch, eben Gott zu zwingen, dieses oder jenes zu tun. Aber der Weg des Evangeliums ist ein anderer. Im Evangelium lesen wir dann, und das ist das, was die Engel sagen, er sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Und das ist die Advents- und die Weihnachtsgeschichte. Der Weg von der Furcht hin zur Freude. Der Weg hin von dem Geängstigtsein und dem Engen in die Weite und in das Glück des Evangeliums hinein. Das ist das, was uns in diesen Wochen wieder begegnen will. Und darum hat sich Gott klein gemacht. Weil vor einem Kind musst du dich nicht fürchten. Da hast du vielleicht höchstens Angst, dass du beim Wickeln irgendwas falsch machst oder. Aber du musst dich vor diesem Kind nicht fürchten. Und das ist der Weg des Evangeliums, dass wir von der Furcht hin zur Freude kommen, von dem, was uns engt, hin zu dem, was uns in die Weite führt. Und Freude, das ist ja auch ein interessanter Begriff. Etymologisch, also vom Wortstamm her, hat Freude auch etwas mit Liebhaben zu tun. Also Freude hat auch immer etwas mit dem zu tun, dass der Mensch einen Ort entdeckt, wo er geliebt wird und wo er geliebt ist. Und das ist so die gute Botschaft des Evangeliums. Freude ist nicht das Ergebnis eines bestimmten Verhaltens. Tu dies oder nimm jene Drogen und dann hast du Freude. Nein, Freude ist nicht das Ergebnis eines bestimmten Verhaltens, sondern Freude ist das Geschenk aus einem dich bestimmenden Verhältnis. Und das ist das Evangelium. Das sagt, ich will, wo Gott sagt, ich will dich bestimmen in deinem Leben. Ich will dir so nahe kommen, dass du dich nicht mehr fürchten musst. Ich will dir nahe kommen, dass du merkst, und das ist auch ein Grund zur Freude, dass du in dem, was dir widerfährt in diesem Leben, nicht alleine bist. Wir könnten ja Manfred und Harald mal fragen, wie die 50 Jahre so waren. Alles eitler Sonnenschein, oder? Gerade hier in dieser Gemeinde. Da gehen zwei Daumen hoch. Was ist denn das für ein Zeugnis, Mensch? Wir werden gestreamt. Ja, natürlich nicht. Das Bekenntnis nach 50 Jahren ist nicht, war alles super, sondern es war ja, viel Schönes und viel Elend. Gott hat mich nicht davor bewahrt, in Ängste zu fallen. Gott hat mich nicht davor bewahrt, dass mein Leben auch manchmal eine Biegung nimmt, die ich nicht gewollt habe. Da hat mich Gott nicht vor bewahrt. Aber eins hat er gemacht. Er ist bei mir geblieben. Er ist mit mir gegangen. Er war der treue und der gute Hirte, der mich begleitet hat auf dem Weg. Das ist das Bekenntnis der beiden Brüder. Das ist unser Bekenntnis, die wir schon so ein bisschen mit dem Herrn unterwegs sind. Nicht, dass alles super ist, sondern dass er der das bestimmende Verhältnis für mich ist. Und von daher kann ich mich freuen. Und das ist das, wozu wir auch in diesem Jahr im Advent wieder ganz neu eingeladen sind. Und diese Freude, sagen die Engel dann, die soll allem Volk widerfahren. Diese Freude soll allem Volk widerfahren. Das ist nicht nur etwas für einen bestimmten, einen kleinen Kreis, die sich hier abgesondert haben von der Welt, weil sie jetzt eine bessere Erkenntnis haben und ein besseres Verhalten haben und. Nein, diese Freude soll allem Volk widerfahren. Und das ist für Lukas dann auch wichtig, alles Volk ist nicht nur Israel, sondern das geht für ihn dann, und das lernen wir dann in der Apostelgeschichte, über diese Grenze hinaus in die ganze Welt hinein. Alle Welt soll etwas von dieser Freude mitbekommen, soll in diese Freude hineinkommen. Und wo Menschen nicht in diese Freude hineinkommen durch diese bestimmende Beziehung, dann müssen sie versuchen, in diese Freude zu kommen, indem sie sich auf eine bestimmte Weise verhalten. Und wenn das nicht funktioniert, dann braucht man eben Alkohol oder Drogen, damit man ein bisschen Spaß im Leben hat. Aber das ist immer etwas, was das Leben dann auch kaputt macht. Alles Volk soll auch diese Freude erleben und erfahren. Dazu ist das Evangelium in diese Welt hineingekommen. Und wenn Lukas das so schreibt, das Wort, das er dann benutzt für Volk, ist eben lau. Und dieser Begriff, den kennen wir auch. Was haben wir gestern gefeiert? Nikolaus. Nikolaus. Sieg für das Volk oder Sieg des Volkes. Das ist das, wofür dieser Mann steht, den wir gestern dann auch bedacht haben. Das ist das, was dieser Bischof aus Myra dann auch gepredigt hat. Es gibt diesen Sieg für das Volk, für alles Volk. Und deswegen ist er hingegangen in seine Heimatstadt, reich geboren und hat verschenkt, was er hatte. Hat Menschen freigesetzt, hat Menschen befreit aus ihrer Schuld, aus ihrer Knechtschaft. Hat sie befreit davor, dass sie in Gefangenschaft, in Prostitution hineingehen musste. Dafür steht dieser Nikolaus. Und das ist das Evangelium, die frohe Botschaft, die Freude, die allem Volk widerfahren soll. Darum gehen wir raus auf die Straßen. Darum waren wir dann auch gestern Abend hier im Vorhof für die Kinder. Es hätten mehr da sein können, wäre schön gewesen. Aber darum machen wir das, weil die sollen die Botschaft des Nikolaus hören, welches die Botschaft hier dieses Mannes von Nazareth ist. Deswegen waren wir in der obdachlosen Unterkunft mit dem Nikolaus und haben dort diese Botschaft verkündigt, weil Menschen das brauchen. Sie brauchen diesen guten Grund zur Freude, damit sie nicht auf schlechte Weise versuchen, ein bisschen Spaß im Leben zu bekommen. Und das sagt das Evangelium, diese Freude, die erlebst du nicht nur durch Faszination, sondern indem du dich beeindrucken lässt von dem Evangelium, was in der Lage ist, dein Leben zu verwandeln. Und dass wir dabei zuerst Furcht bekommen, ist auch vollkommen normal. Lest die Bibel, dann wird euch das immer wieder begegnen. Das ist irgendwie anders, als wir das in dieser Welt machen. Wenn wir in dieser Welt Angst haben, machen wir das Licht an, um zu gucken, ob keine bösen Geister da sind. Und dann ist gut, und dann versuchen wir weiter zu schlafen. In der Bibel ist es anders. Da geht das Licht an. Und die Menschen bekommen erstmal Furcht und Zähneklappern, weil ihnen diese Herrlichkeit, dieses Kavod Gottes begegnet. Und nachdem sie diesen Schreck überwunden haben und gewagt haben, diese Beziehung zu leben, hat sich ihr Leben verwandelt. Und das dürfen wir auch in diesem Jahr wieder miteinander dann auch gestalten, hoffentlich erleben und dann auch weitergeben. Das dürft ihr als vietnamesische Gemeinde, als vietnamesische Geschwister tun. Und es ist gut, dass wir das tun. Und ich bin immer wieder fasziniert von eurer Liebe, die ihr auch habt, auch gerade für die Gemeinde. Wir sind nachher alle ganz herzlich eingeladen, unten noch miteinander zu essen. Es gibt Frühlingsrollen. Ihr könnt alle kommen. Na warte, nicht zu früh applaudieren, erst mal probieren. Aber ich habe schon für euch probiert. Also nee. Ihr könnt alle runterkommen. Wie viel sind es ungefähr? 400. 400. Die Geschwister haben gestern da unten gerollt. Und 400, damit wir alle miteinander satt werden. Großartig. Wir sind eine Kaffeetrinkergemeinde, wisst ihr ja. Ne? Also ohne Kaffee läuft hier wenig. Und deswegen haben wir viele Kaffeemaschinen. Und die gehen immer mal wieder, geben den Geist auf, sind verstopft oder. Wir hätten schon Unmengen an Gelder ausgegeben, um die Kaffeemaschinen entweder neu zu kaufen oder zu reparieren. Müssen wir nicht. Warum? Weil wir euch haben. Ja, unsere russischsprachigen Geschwister, die haben unter sich Geschwister, die kennen sich mit Kaffeemaschinen aus. Und immer wenn ich sage, ist wieder verstopft, dann sagen sie, was macht ihr denn? Ich sage, ich weiß es nicht. Ach, sagen sie, ist egal, gib her. Und am nächsten Sonntag funktioniert sie wieder. Sie haben noch viel mehr Gaben. Aber das ist das, wo wir erleben, wie Freude ins Leben hineinkommt und über die Grenzen der Gemeinde hinaus. Wofür soll ich uns jetzt loben? Gemeindeleiter, sag mal was. Ach ja, natürlich können wir uns loben, über alle Maßen. Denn ohne uns hättet ihr kein Dach über dem Kopf. Wir sind eine gastfreie Gemeinde. Und das ist das, was wir zusammenbringen müssen, was in uns lebt, damit Menschen etwas von dieser Freude mitbekommen. Aber das ist keine gemachte Freude durch einfach ein bestimmtes Verhalten, sondern das ist die Freude, die entsteht durch die Begegnung mit diesem lebendigen Gott, der zuallererst vielleicht ein bisschen beeindruckend ist. Nee, nicht vielleicht ein bisschen, sondern der beeindruckend ist. Und wir sagen, wehe, ich vergehe, wir sitzen da und wir fürchten uns. Aber da kommt die Botschaft des Evangeliums, die uns sagt, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Heute feiern wir das miteinander und heute sind wir auch wieder eingeladen, das hier vorne beim Abendmahl miteinander zu feiern. Und dazu sind alle herzlich eingeladen. Und die Frage ist ja dann immer, wie geschieht das, von dieser Furcht zur Freude hinzukommen? Wie kann das geschehen, dass mir Gott begegnet? Man könnte auch fragen, wie soll ich diesen Gott empfangen und wie ihm begegnen? Und da kann ich nur sagen, am besten auch, indem man zur Krippe kommt und indem man Abendmahl miteinander feiert. Und dazu sind wir gleich alle herzlich eingeladen, dass wir das miteinander feiern. Und hört genau hin, was euch hier begegnet. Und vielleicht nehmt ihr wahr für euch und für euer Leben, dass euch ein Engel zuflüstert, fürchte dich nicht. Amen.